guten Tagen, also bei gutem Wetter betrieben wird, kommt halt zu einer ganz anderen Risikoeinschätzung als eine Single-Engine-Piston, die bei Hard IFI in den Alpen unterwegs ist. Und dementsprechend kommt man halt auch zu anderen Wartungsvorgängen. Und das macht halt die Camo.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian.
So, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur nächsten Episode der Privatpiloten Lounge. Heute wieder mit Johann und Malte am Mikrofon. Moin Malte.
Moin Johann. Moin zusammen an den Empfängnisgeräten.
Ja, wir sind wieder zusammen. Das heißt, es soll heute wieder um Technik und um Wartung gehen. Wir haben letztes Mal schon über die Pilot-Owner-Maintenance gesprochen und ja festgestellt, man kann verdammt viel machen. Aber so Quintessenz war, ich brauche am Ende immer einen Prüfer, der das alles absegnet. Was, glaube ich, auch nicht so schlecht ist. Jetzt ist so der ambitionierte Schrauber vielleicht noch unterwegs und sagt, hallo, ich will doch nicht andauernd irgendwie mit einem Prüfer da zugange sein, die kriege ich eh nicht her, das dauert alles Ewigkeiten, ich will das alles selber in der Hand haben. Was für Möglichkeiten gibt es denn, selber Prüfer zu werden, Malte?
Also ähnlich wie in Teil FCL gibt es für Prüfer halt auch gewisse Lizenzen und Ratings und auch Prüferschulen. Also das ist ähnlich aufgebaut wie die Pilotenlizenzen. Und wir haben da als kleinste europäische Lizenz relativ frisch die Kategorie L-Lizenz, die für viele Leute in der kleinen allgemeinen Luftfahrt sehr interessant sein dürfte.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Die basiert prinzipiell auf Erfahrung und auf einer Theorieprüfung, die man beim Luftfahrtbundesamt zurzeit ablegen kann, wo wir allerdings auch dran arbeiten, dass man die bei uns ablegen kann.
Und was muss ich da in der Theorie wissen?
Also die Theorie ist ein Querschnitt aus verschiedenen Themen. Da geht es einmal um Grundlagen der Physik, Chemie, Mathematik, so dass man halt einmal zeigt, dass man mit den Grundsätzen der Materie auch vertraut ist. Wobei Mathematik ist auch nicht zu viel. Also Punkt vor Strich reicht vollkommen aus. Wir als Ingenieure malen ganz gerne nochmal Integrale über irgendetwas und vor irgendetwas, aber das ist absolut nicht notwendig. Also wenn man mit einem Dreisatz umgehen kann und wenn man mit Bruchrechnung umgehen kann, kommt man in der Mathematik der Luftfahrtmechaniker sehr weit. Dann gibt es natürlich auch das Wartungsrecht, das eine Rolle spielt. Dann gibt es ähnlich wie beim Flugschein auch Human Resources und Human Performance. Und dann ist es halt sehr spezialisiert darauf, was an diesen Flugzeugen los ist. Das heißt, es gibt ein Modul für Motore, es gibt ein Modul für Holzbauweisen, Gemischbauweisen, bespannte Flugzeuge, eins für Metallflugzeuge, eins für Glasfaserflugzeuge, dann eins für Radius, ELT. Und es gibt noch ein paar Module für Ballone beispielsweise, ne? Also wo es dann halt um Hüllen geht und um Körbe geht und um Gas- und Heißluftsysteme und so.
Wo kann ich mir diese Theorie denn aneignen?
Im Moment gibt es keinen Lehrgang, der auf die Prüfungen vorbereitet. Es gibt im Anhang, also in den Appendizes zu Teil 66, gibt es die Listen der Themen, die drin sein müssen. Und anhand dieser Listen kann man sich vorbereiten. Also die Aufwind braucht ein bisschen, um selber Prüferschule zu werden, um das auch anbieten zu können. Und da bieten wir dann auch Lehrgänge als Prüfungsvorbereitung an. Das Ganze ist bei uns im Moment allerdings noch in der Planungsphase.
Ich glaube, es gibt auf der FAA-Seite so ein PDF für Aircraft Maintenance. Meinst du, das könnte man auch nutzen.
Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Quelle. Das ist das FAA Handbook for, warte mal, jetzt muss ich das, Aeronautical Maintenance Technicians heißt das, glaube ich.
Und das kann gut sein. Da gibt es, glaube ich, auch zwei, ne? Ein, das sind irgendwie fünf Bände. Für Powerplants und.
Genau, das sind fünf Bände. Das ist ein Band generelles, wo halt auch diese Mathematik und Physik und Chemie, die man braucht, beschrieben ist. Dann gibt es ein Band für, oder zwei Bände für Airframe und es gibt zwei Bände für Powerplant, also Motore. Das sind schon mal sehr gute Werke, wobei die auch wesentlich über das Niveau der Kategorie L-Lizenz drüber hergehen. Also da geht es halt darum, das ist das Standardwerk, was die FAA quasi von den dortigen ANPs oder ANPIAs erwartet an Wissen. Das geht ein bisschen drüber hinaus.
Okay, gut. Also damit kann ich dann gleich damit richtig rumschrauben gehen.
Genau. Andere Sachen sind für Holzbauweise beispielsweise das Buch Werkstattpraxis für den Bau von Segel- und Gleitflugzeugen vom Hans Jacobs. Das ist quasi ein Standardwerk. Gibt es, glaube ich, aber auch nur antiquarisch zu bekommen. Aber wenn man das kann, dann kann man halt auch die LBA-Prüfung bestehen. Und für Faserverbundflugzeuge gibt es noch die kleine Fiberglas-Flugzeug-Flickfibel von der Ursula Hähnle. Und die gibt es auch kostenlos im Netz.
Okay, das hört sich interessant an. Ja, wie ist das mit den Modulen? Muss ich mehr, also meinst du, ich mache da alle mal locker flockig weg oder sollte ich mir da eins aussuchen, was gerade für mich irgendwie passt?
Also die sind alle in Braunschweig, man hat eigentlich genug Zeit und ich empfehle eigentlich beim ersten Mal, sich wirklich alle Fächer zu geben in der Prüfung. Es kann sein, dass man so den einen oder anderen Fach mal so aus Versehen in Anführungszeichen schon mal besteht, weil vieles halt auch Common Sense ist oder halt Allgemeinwissen, wie beispielsweise Physik, Mathematik, also diese Grundlagen. Wichtig ist bei dieser Prüfung, wie bei allen Prüfungen, die wir in der Luftfahrt haben, die Fragen immer genau zu lesen. Ja, also anders als allerdings beim Piloten haben wir nicht vier mögliche Antworten, sondern nur drei und nur eine davon ist richtig. Und diese 75% Bestehensgrenze gibt es auch. Aber man hat halt genug Zeit, die Fragen wirklich zu lesen, vernünftig zu lesen, die Antworten genau durchzulesen und sich das zu überlegen.
Okay, gut. Allerdings, das heißt, ich muss mich nicht darauf.
Ja, das Luftverbundesamt sagte mir, dass wir, dass sie fast niemanden haben, der in einer Sitzung alle Fächer durchschafft. Aber es gibt halt viele, die das halt versuchen. Dann weiß man halt beim zweiten Mal schon, worauf es ankommt und kennt zumindest einen Teil der Fragen. Und ja, okay. Der Stil der Fragen insbesondere.
Na gut, und wenn ich die Theorie geschafft habe, dann kommt ja auch noch die Praxis, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt hauptsächlich an Holzbauweise Flugzeuge arbeite, zum Beispiel auch im Verein, und die Theorie für Faserverbundwerkstoffe gemacht habe und dann kann ich keine Praxis sammeln, richtig?
Genau, also die Kategorie L-Lizenz, die ist so aufgebaut, dass sie gewisse Limitationen hat oder Einschränkungen hat. Es gibt die für die Kategorie L halt entsprechende Erfahrungsblöcke. Das heißt, die ganze Lizenz ist so aufgebaut, dass man 2 Jahre Erfahrung mitbringen soll. Da hat man 10 Jahre für Zeit, um die aufzubauen. Und das hat die EASA so reingeschrieben, dass es halt eine Lizenz ist, die explizit dafür da ist, um sie auch in freiwilliger Wochenendarbeit, also vulgo im Verein, aufbauen zu können. Das heißt, zum Beispiel, wenn man dann bei einer LS4 ein Funkgerät einbaut, hat man dann halt einen Tag zu tun und den schreibt man sich dann da rein und dann macht man eine kleine Reparatur an der ASK-21 oder an der Super-Dimona oder so und macht dann eine 50-Stunden-Kontrolle an der 172er im Verein und das schreibt man halt alles in sein technisches Buch und daraus ergibt sich halt diese Erfahrung, die man unter Aufsicht von anderen Prüfern oder auch Maintenance Organizations, also Werften, sammelt. Und wenn man genug Erfahrung gesammelt hat und diese auch einen repräsentativen Querschnitt über gewisse Themenbereiche bilden, dann bekommt man die Lizenz. Und wenn man zum Beispiel keine Erfahrung sammeln konnte in Holzbauweise, was häufiger der Fall ist, als keine Erfahrung zu bekommen in Faserverbund- und Gemischbauweisen, gerade im Segelflug ist das dann doch die vorherrschendere Bauweise. Also wenn man dann diese Erfahrung für diese Bauweise nicht hat, dann bekommt man eine Lizenz, wo die halt ausgeschlossen ist. Dann darf man halt keine Flugzeuge in Holzbauweise freigeben.
Mhm.
Und es gibt insgesamt bei dieser L-Lizenz gibt es 5 verschiedene Subkategorien. Das ist einmal die Kategorie L1 für die Segelflugzeuge, wobei die Segelflugzeuge dann noch eine Unterkategorie L1C haben. Also wenn man zum Beispiel nur in dem Verein Faserverbundsegelflugzeuge hat, dann reicht die Kategorie L1C. Die ist halt entsprechend von den Theoriemodulen, die man ablegen muss, einfacher. Mhm. Also man muss halt dann zum Beispiel nicht über Metalle was eine Prüfung ablegen, wenn man sowieso nur limitiert sein möchte oder wenn das ausreicht, nur Faserverbundflugzeuge zu machen zum Beispiel. Dann gibt es die Kategorie L2 und L2 sind alle Motorsegler und ELA-1-Flugzeuge, Entschuldigung. Also bis 1200 Kilogramm Max-Takeoff-Maß.
Kannst du noch mal ein bisschen was zu den ELA-Flugzeugen sagen? Das hört man immer wieder, aber ich glaube nicht, dass das jedem so bewusst ist, was ist.
Wir können dann die Kategorie noch mal zu Ende durchgehen. Mhm. Wir haben die Kategorie L2, also die ELA-1-Flugzeuge. Da gibt es noch die Subkategorie L2C. Das ist, wenn man halt, wie gesagt, nur auf Composite beschränkt ist. Zum Beispiel, wenn der Verein, in dem man groß geworden ist oder in dem man sich betätigt, nur Plastikflieger hat und Plastikmotorsegler hat, dann reicht die L2C-Lizenz.
Mhm.
Dann gibt es die Kategorien L3, was Ballone sind. Und dann gibt es L4 und L5 für Luftschiffe.
Mhm.
Mit den ELA-Sachen. Wie gesagt, ELA-1 ist eine der Beschränkungen, die wir haben. ELA steht für European Light Aircraft. Und es ist eine Definition von Flugzeugkategorie, die die EASA eingeführt hat, um gewisse Erleichterungen im Betrieb und Wartung zu definieren. Ja, und ELA-1 sind für die Flugzeuge schwerer als Luft, sind das die bis 1200 Kilo. Ja, und wo halt mit drin sind alle Segelflugzeuge und Motorsegler entsprechend bis 1200 Kilo. ELA-2 sind die Flugzeuge bis 2000 Kilo. Ebenfalls auch mit den Segelflugzeugen und Motorseglern. Bei unseren aerostatischen Freunden, also den Luftschiffern und Ballonern, gibt es noch gewisse Definitionen, je nachdem, ob das ein Fesselballon ist, ein Gasballon. Das bemisst sich dann über die über das Volumen der Hülle. Da bin ich nicht ganz so firm drin. Da habe ich relativ wenig Berührungspunkte, muss ich sagen. Wäre vielleicht auch mal für eine eigene Folge, was für euch mal die aerostatischen Freunde zu beleuchten, was es da alles gibt. Mhm. Und und bei den Drehflügern gibt es auch verschiedene Abstufungen. Das Ganze finden wir dann in der Basic Regulation. Da sind die ELA 1 und ELA 2 definiert.
Ist es da egal, ob das ein komplexes Flugzeug ist oder nicht?
Es gibt 2 unterschiedliche Definitionen von Complex Aircraft. Und dieses komplexes Flugzeug, wenn Piloten meist darüber reden, meinen sie die FAA-Definition. Das heißt, es hat einen Wackelpropeller, es hat Einklappfüße und bewegliche Klappen. Damit hat das Ding 3 Hebel mehr im Cockpit und ist für die Amerikaner ein komplexes Flugzeug. Wenn wir die europäische Definition nehmen von Complex Motor Powered Aircraft, dann sind wir bei Flugzeugen, die entweder für mehr als 19 Personen zugelassen sind, die entweder einen Jet haben oder 2 Turboprops haben, die höher fliegen können als, ich glaube, Flugfläche 350, also da, wo Reduced Vertical Separation Minima vorher schon anwendbar sind, das ist komplex. Kipprotorflugzeuge sind komplex und alles, was zugelassen wird, nur mit 2 Personen Mindestbesatzung, das ist auch komplex. Und wie gesagt, die EASA hat noch die Möglichkeit, einzelne Flugzeuge komplex einzuordnen und dann Stempel drauf zu drücken. Also die Definitionen gehen komplett durcheinander. Aber mit dieser L1-Lizenz können wir natürlich auch zum Beispiel einen Muni M20C mit Einziehfahrwerk und Verstellpropeller warten und freigeben. Eine M20J halt nicht, weil die ist schwerer als 1200 Kilo Max Takeoff-Maß.
Okay, gut. Also das heißt, wir haben die Theorie abgeschlossen, wir haben die Stunden gesammelt. Was passiert eigentlich am Ende der Stunden? Muss ich das einfach nur einreichen, dass ich das, dass ich die entsprechend gesammelt habe, oder gibt es dann sowas wie eine praktische Prüfung?
Es gibt zurzeit keine praktische Prüfung dafür. Also das ist tatsächlich On-the-Job-Training. Das bedeutet, man sammelt halt dieses Logbuch. Oder man führt ein Logbuch und das hat man in zwei Ausprägungen. Das heißt, das Luftfahrtbundesamt hat da zwei Vorlagen. Die über die Zeit ist relativ frei. Das kann man dann so halten, wie man möchte. Man kann dieses LBA-Formular nehmen, man muss es aber auch nicht. Da weist man halt diese zwei Jahre nach. Und in dem zweiten Teil des Logbuchs weist man die Art und Umfang nach. Da steht dann halt kategoriert nach, zum Beispiel elektrische Systeme. Man muss halt einmal einen Circuit Breaker gewechselt haben, man muss halt irgendwas gelötet haben, irgendwas gekrimmt haben und so weiter und so fort. Da stehen dann so spezifische Aufgaben in dieser Liste. Und wenn man halt einen guten Querschnitt dieser Unterpunkte bearbeitet hat, dann bekommt man halt die Lizenz. Die zwei Jahre, wie gesagt, das ist ja jetzt nicht kontinuierlich, weil es ist ja auch für freiwillige Wochenendarbeit gedacht. Diese zwei Jahre sind bemessen so Pi mal Daumen als 400 Arbeitstage.
Mal 7 Stunden oder?
Ja, also das ist nicht weiter definiert. Und das Luftfahrtbundesamt sagt auch, dadurch, dass das nicht wirklich definiert ist, auch durch die EASA, sondern da nur zwei Jahre steht, dann da hat sie auch ein bisschen Ermessensspielraum. Wobei das halt auch klar ist, dass jemand, der sehr viel gemacht hat, sehr viel aufgebaut hat, rezent gearbeitet hat, durch die Bank viele Sachen kennengelernt hat und sich dann halt auch vielleicht die Leute gesucht hat, wo man es lernen kann, der kommt dann vielleicht auch mal mit 380 Tagen weg oder 390. Und derjenige, der nichts anderes gemacht hat oder aufgeschrieben hat, als ASK 21 zu polieren, 10 Jahre lang, der bekommt auch nach 800 Tagen keine Lizenz, weil er da halt einfach nicht diese Bandbreite gemacht hat. Also das Luftfahrtbundesamt, das entsprechende Referat hat mir gesagt, sie sind da eher auf Qualität als auf Quantität fixiert.
Naja, in dieser verantwortungsvollen Rolle ist es, glaube ich, auch besser.
Ja, genau.
Gut, bevor wir noch auf die Feinheiten da dieser Lizenz eingehen, wir hatten ja jetzt gerade über die L-Lizenz gesprochen. Es gibt da ja noch weitere, wenn einen der Wurm gepackt hat oder das Fliegervirus, ne, dann kann man ja auch weiterschrauben. Was gibt's denn da noch für Möglichkeiten?
Also generell ist das Lizenzwesen so, dass man am Anfang, als man diese Lizenzen gecraftet hatte, gab es A-, B- und C-Lizenzen. So, die A-Lizenz ist diejenige, die man innerhalb einer großen Wartungsorganisation, also eines Betriebs nach Teil 145, benutzen kann, um kleinere definierte Aufgaben an definierten Flugzeugen freizugeben. Das findet bei uns in dieser kleinen Luftfahrt nicht statt. Das heißt, diese A-Lizenzinhaber, die arbeiten halt an spezifisch zum Beispiel an A320 und sind dann halt für ganz spezifische Aufgaben in der Lage, sie freizugeben. Und das Ganze findet dann trotzdem unter Aufsicht eines entsprechenden der Klasse B lizenzierten Prüfer statt. Oder halt Kategorie C. So, die Kategorie B, das ist die wir landläufig als Prüfer kennen eigentlich. Auch diese alten LBA-Klasse hasse nicht gesehen sind eingeführt worden in diese Gruppe B, Klasse B-Prüfer. Da gibt es insgesamt 4 Geschmacksrichtungen. Das ist die B1.1. Das ist für turbinengetriebene Flächenflugzeuge. Dann gibt es die Klasse 1.2 für kolbenmotorgetriebene Flächenflugzeuge, die 1.3 für Turbinenhubschrauber und die 1.4 für Kolbenhubschrauber. Und das ist quasi die große Prüferlizenz.
Und was mache ich dann mit der C-Lizenz?
Die C-Lizenz ist wiederum nur interessant für die große Fliegerei, weil das ist derjenige, der zum Beispiel bei so einem Airbus oder bei so einer 737 die komplette Verantwortung für das Ganze trägt. Das heißt, der beobachtet dann oder beaufsichtigt dann halt mehrere B-Lizenzträger, organisiert das und sagt, also der eine ist dann halt beispielsweise, keine Ahnung, fürs rechte Triebwerk, der andere fürs linke Triebwerk, der dritte fürs Fahrwerk und so weiter und die haben halt alle ihre B1-Lizenzen und der C-Lizenz hält das alle zusammen. So, jetzt okay. Ein bisschen vereinfacht, aber das ist so die Idee.
Ja, hat mal einer gesagt, die C-Lizenzen sind die von der Uni kommen, die aber eigentlich von der Praxis keine Ahnung haben und so tun, aber die anderen beobachten.
Ja, so in etwa kommt das auch hin. Also die C-Lizenz, die kann man halt tatsächlich auch über das Studium mit ein bisschen Praxiserfahrung bekommen. Wohingegen für die B1.1 und B1.2 Lizenzen, wenn man halt nichts hat, mindestens 5 Jahre Praxiserfahrung notwendig sind.
Mhm. Okay, gut. Also das sind die großen Lizenzen, sage ich jetzt mal.
Dann gibt es, was wir noch nicht betrachtet haben, dann gibt es die Avionik-Lizenzen. Das sind die nach B2. Ja, also wir hatten dann die B1.1 bis 1.4 und dann die B2, das sind die Avioniker. Und da hat die Industrie irgendwann mal auch gesagt, bei den Avionikern, da brauchen wir einen leichteren Zugang zu, etwas Modulares und hat die B2L eingeführt. Und das ist ein modulares System für Avioniker, die halt auch mehr auf die Systeme abgestimmt sind.
Das heißt genau?
Das heißt, ich habe gewisse Einschränkungen im Betrieb, beispielsweise darf ich dann als Gruppe B2L Lizenzinhaber mit dem Systemrating Communications oder sowas darf ich dann halt kein Autoflight-System einbauen, also kein Autopilot und so. Und das Ganze ist auch limitiert auf non-complex motor-powered aircraft in erster Linie.
Mhm.
So, der Knackpunkt, den wir im Moment noch haben in den Regulations, ist, dass wir von dieser L-Lizenz keinen stringenten Weg haben auf die B1-Lizenz. Das Einzige, was uns da hilft, ist, dass wir mit der L-Lizenz schon einen Teil unserer Erfahrung, die wir benötigen, also diese 5 Jahre, unter eigener Aufsicht dann halt auch zurücklegen können. Das heißt, wenn ich dann selber als L-Lizenzinhaber, L2-Lizenzinhaber zum Beispiel, dann eine Reparatur durchführe an der Cessna 172, dann zählt die auch als Erfahrung für die Kategorie B1-Lizenz.
Mhm.
Und die Theorie-Seite dieser Lizenz, die muss ich allerdings komplett neu machen, die Theorieprüfung. Da gibt es keine Anerkennung für.
Okay, aber das sind dann ja tatsächlich, also die B-Lizenz, wenn ich dich richtig verstanden habe, die brauche ich wirklich nur, wenn ich in einem Werftbetrieb arbeiten möchte, oder?
Nee, die B-Lizenz kann auch auf eigenem Namen arbeiten. Das heißt, man hat halt immer, egal ob das jetzt die L-Lizenz ist oder die B-Lizenz ist, du hast die Möglichkeit, innerhalb eines Wartungsunternehmens zu arbeiten.
Mhm.
Und da halt als Certifying Staff zu arbeiten oder als freies Atom, hätte ich jetzt fast gesagt, als freier Prüfer auf deiner Lizenz das Ganze zu verantworten. Da gibt es Abstufungen für. Das heißt, da gibt es Abstufungen, die sich ergeben aus dem Betrieb der Luftfahrzeuge. Die EASA hat in Teil ML festgelegt, dass kommerzieller Flugbetrieb bedingt, dass die Wartung durchgeführt wird durch eine Werft. Das heißt, mit dieser Lizenz muss man dann sich halt einer Werft anschließen oder halt innerhalb einer Werft diese Wartung durchführen können. Als freier Freigabeberechtigter kann ich für in Vereinen oder für Privatleute tätig werden. Wobei halt Privatleute halt auch beispielsweise Unternehmen sind, die das Flugzeug dazu benutzen, um die Ingenieure von A nach B im Werksverkehr zu schieben oder sowas. Das ist halt auch, sofern das mit Flugzeugen unter 2730 Kilo geschieht, alles mit freien Freigabeberechtigten durchzuführen.
Okay.
Und Vereinsflugschulen übrigens auch. Vereinsflugschulen brauchen auch keine, also nicht kommerzielle Flugschulen sind halt auch von dieser Pflicht eines Wartungsunternehmens ausgenommen.
Mhm. Du hast gerade den Teil ML erwähnt. Kannst du dazu noch ein bisschen näher sagen, was genau bedeutet das?
Also wir haben für die Wartung haben wir mehrere Teile, also Unterteilungen der Regulations. Das heißt, diese eigentliche Wartungs-Cover-Regulation, das ist die EU-Verordnung 1321/2014. Und diese setzt verschiedene Teile in Kraft. Und wir haben dann zum Beispiel für die Flugwerften den Teil 145, wir haben für das technische Personal den Teil 66, wir haben für die Prüferschulen und technischen Schulen den Teil 147 und wir hatten lange Zeit für die Wartung den Teil M. Und den gibt es immer noch. Und jetzt hat die EASA aber gesagt, das ist ja gar nicht so zielführend. Das heißt, die EASA hat das nicht gesagt, sondern man hat halt herausgefunden, auch in Gesprächen über die Stakeholder, dass es gar nicht so zielführend ist, wenn man eine 150er genauso behandelt wie ein A320 in der Wartung. So, das heißt, man musste da gewisse Erleichterungen einführen, damit man nicht die kompletten Vereine letztlich komplett abwürgt und die private Fliegerei.
Und das war die Geschichte, wo vor ein paar Jahren alle Vereine anfangen mussten, irgendwelche Camo-Organisationen und sonst was zu gründen, oder?
Ja, das mussten sie prinzipiell nicht, aber es gab schon eine sehr stringente Trennung zwischen Wartung und Lufttüchtigkeit. Und wir hatten auch die Auflage, zum Beispiel ein Instandhaltungsprogramm immer von entweder einer Camo oder von dem Luftfahrtbundesamt prüfen und freigeben zu lassen. Das hat natürlich da je nach Prüfer zu verschiedenen Ergebnissen geführt, die dann halt gesagt haben, gut, ich bin jetzt als Behördenmitarbeiter verantwortlich für die Flugsicherheit und ich werde das nicht verantworten, dass ein Motor zum Beispiel über die empfohlene TBO hinaus betrieben wird. Und da hat die EASA irgendwann mal jetzt gesagt, auch mit Hilfe der Verbände und mit Hilfe der Stakeholder, die da gesagt haben, also so funktioniert das alle nicht. Hat dann gesagt, gut, der Eigner ist prinzipiell jetzt erstmal dafür verantwortlich und er kann das Ganze delegieren an eine Camo oder an die neue Form der Werft, eine KAO, wenn er möchte. Muss das aber nicht, also sofern er halt Privathalter ist. Nur wenn das Flugzeug kommerziell genutzt wird, muss man das halt delegieren, dann muss man halt zu einer KAMO oder KAO.
Und kannst du noch mal kurz sagen, was alles, eine KAMO oder KAO ja, ist für alle?
Das sind die letzten Themen. Wir waren jetzt noch bei Teil ML. Also aus dieser Erleichterung ist dann halt Teil ML geworden. Das ist halt die Wartung Light, Maintenance Light. Und jedes Flugzeug unter 2730 Kilo, das nicht als komplex eingestuft wurde und das nicht im AOC eingesetzt wird, also von einem Luftfrachtunternehmen eingesetzt wird, um gegen Geld Leute oder Sachen von A nach B zu bringen, das wird nach Teil ML gewartet. Da gibt es auch keine Wahlmöglichkeit. ML ist also Maintenance Light. Und Teil M hatte noch zwei Organisationen mit drin. Das heißt, man hatte einmal die Organisation aufgebaut für die Führung der Lufttüchtigkeit. Das ist die Continuing Airworthiness Management Organization, die CAMO. Ja, also die führt die Lufttüchtigkeit, die macht dieses Papier. Die sorgt dafür, dass alle periodischen Kontrollen durchgeführt sind. Die definiert auch, wenn sie die Verantwortung dafür übernimmt, was die periodischen Kontrollen für jedes Flugzeug sind, basierend auf dem Einsatz, auf dem Risiko des Flugzeuges. Also ein Motorsegler, der in Norddeutschland an guten Tagen, also bei gutem Wetter betrieben wird, kommt halt zu einer ganz anderen Risikoeinschätzung als eine Single-Engine-Piston, die bei Hard IFI in den Alpen unterwegs ist. Und dementsprechend kommt man halt auch zu anderen Wartungsvorgängen. Und das macht halt die CAMO. Die baldowert das Ganze aus, also individuell für jedes Flugzeug und für jeden Betreiber des Flugzeuges auch. Und sie sorgt dafür, dass halt die aktuellen LTAs sind, dass die alle eingehalten werden, dass die Betriebszeitenübersicht geführt werden, dass man halt ein Auge hat auf die lebensdauerbegrenzten Bauteile, dass die Forderungen eingehalten werden, die restlichen Lufttüchtigkeitsforderungen, dass die Zulassung da ist und so weiter und so fort. Das ist die CAMO. Dann gibt es unter Teil M gab es noch die kleine Maintenance Organization. Das sind kleine Werften gewesen, die halt nicht nach Teil 145 mit dem großen Safety Management System und so weiter und dann an Airbussen rumfuchteln, sondern die halt insbesondere auch diese Kleinfliegerei betreuen, die halt ein bisschen Vereinfachung bekommen haben bezüglich des Handbuchs, bezüglich der Verfahren. Und das hat man aus, also sowohl die CAMO als auch diese AMO, die Aircraft Maintenance Organization, hat man aus Teil M herausgelöst und in eigene Teile gegeben, einfach nur der Übersicht halber. Also ist dann Teil CAO rausgekommen, Teil CAMO rausgekommen. Und diese Werften, die hat man gesagt, da hat man gesagt, und gut, wenn wir das jetzt sowieso schon machen, dann können wir doch eigentlich auch wieder zusammenlegen, was früher sowieso ein und dieselbe Firma gemacht hat, nur mit zwei Genehmigungen. Ja, das heißt, man hat halt gesagt, die kleinen Firmen, gerade diese Ein-Mann-, Zwei-Mann-Betriebe oder so, die haben gar nicht die personale Kapazität, um sich wirklich um Pflege von zwei Handbüchern, zwei Genehmigungen und so weiter zu kümmern. Insbesondere da ja in der Luftfahrt sowieso einiges von den Wartungsdaten und so weiter irre teuer sind und das muss halt auch alles erstmal wieder erwirtschaftet werden. Und diese zusammengeführte Organisation hat man dann CAO genannt, also CAO oder als auch Combined Airworthiness Organization. Diese Combined Airworthiness Organization darf dann also sowohl Schrauben als auch die Lufttüchtigkeit führen.
Okay. Genau. Heißt das, dass jeder Verein jetzt so eine CAO braucht, wenn er selber an den an den Flugzeugen schraubt?
Explizit die Vereine brauchen das nicht. Der Punkt ist nur, ganz häufig ist die Werft oder die CAMO halt eine Organisation, eine Firma mit einer entsprechenden Versicherung. Das heißt, wenn ich als Prüfer tätig bin und das Ganze im Rahmen einer Firma mache, die eine Versicherung dafür hat, habe ich natürlich auch eine ganz andere Absicherung, als wenn ich das auf der Lizenz mache und dafür persönlich auch haftbar bin. Als Teil 66 Inhaber. Und das ist bei manchen Vereinen schon durchaus ein Argument, wo man halt, naja gut, Vereinsmeierei gibt es rechts und links schon mal. Und derjenige, der unterschreibt, hat halt auch die Verantwortung dafür, was gemacht worden ist. Und das ist gerade im Verein nicht immer das, was gern gesehen ist. Deswegen gibt es halt auch Vereine, die dann lieber zu einer KO gehen. Also zu einer Werft gehen und das machen lässt. Also manchmal gibt es auch kein Personal im Verein, das man dafür nutzen kann, dass man ausbilden kann, die geeignet sind, halt auf die Technik der Flotte nachzugucken. Aber man muss es nicht. Also man kann auch, wenn man eine L2-Lizenz hat, kommt man in vielen Vereinen schon sehr weit. Die meisten Vereine haben ja nicht viel Schwereres oder nicht vieles, was schwerer ist als 1200 Kilo.
Absolut, ja. Gehen wir nochmal zurück zu dieser L2-Lizenz, von der du gerade gesprochen hast. Da gibt's ja auch nochmal den Unterschied. Also wenn ich so eine L-Lizenz habe, kann ich noch nicht an jedem x-beliebigen Flugzeug rumschrauben, oder?
Doch, diese Unterscheidung mit den Full Groups, die gibt's bei den B-Lizenzen. Das ist ein etwas anderes System. Das heißt, wenn ich die L2-Lizenz habe und keine Einschränkungen drauf habe, dann ist das die vollwertige Lizenz für dieses Flugzeug. Es ist sogar so weit, dass die L-Lizenz ein bisschen mehr darf als die B1-Lizenz für die entsprechenden Flieger. Zum Beispiel darf ich mit der L2-Lizenz durchaus Troubleshooting machen an Avionics-Systemen, solange ich nichts mehr brauche als simple Tests und die eingebauten Tests. Das darf zum Beispiel ein B1.1 oder 1.2 nicht. Auch die Wartung an Funkgerät, Transponder und ELT ist dem Inhaber der L2-Lizenz erlaubt, aber dem Inhaber der B1.2-Lizenz nicht. Bei den B-Lizenzen ist das etwas anderes. Und die B-Lizenzen brauchen das entsprechende Type-Rating. Und da gibt es halt mehrere verschiedene, ähnlich wie bei der Pilotenlizenz auch, verschiedene Klassen- und Musterberechtigungen. Man hat prinzipiell die Flugzeuge in vier Gruppen eingeteilt. Die Gruppe 1 sind erstmal alle Complex Motor Powered Aircraft. Also alles das, was wir gesagt haben, mehr als 19 Passagiere, mindestens zwei Piloten, entweder ein Turbojet oder zwei Turboprop und so weiter. Also Flugzeuge, die über Flugfläche 290, das ist das Limit 290, fliegen dürfen. Multi-Engine-Helikopters sind in Gruppe 1 drin, Flugzeuge mit Fly-by-Wire-Systemen sind in Gruppe 1 drin und so. Alles, was so ein bisschen komplexer ist.
Also selbst eine Pilatus PC-12 fällt noch nicht darunter.
Das ist korrekt.
Ich weiß nicht, wie hoch die fliegen kann, aber.
Ja doch, die fliegt drüber, weil sie halt Flugfläche 290 definitiv schafft. Genau, aber ansonsten wäre sie da nicht drin. Also eine Cessna Caravan beispielsweise. Die Gruppe 1 Flugzeuge bedingen immer das individuelle Flugzeug als Type Rating. Das heißt, wenn ich in der Aircraft Maintenance Lizenz zum Beispiel die 737 drin habe, dann darf ich halt nicht an einem A320 rumschrauben. Ist eigentlich auch so weit so gut. Dann haben wir Gruppe 2. Gruppe 2 sind halt die ganzen Single-Turboprops und die einmotorigen Kolbenhubschrauber sind zum Beispiel auch in Gruppe 2 drin. Und eigentlich brauche ich dafür auch ein gewisses, also immer ein individuelles Type-Rating, zum Beispiel für die TBM, für die PC 6 oder so. Aber wenn ich halt genug repräsentative Erfahrung habe, kann ich auch ein Full Subgroup Rating bekommen. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich kriege halt in meine Lizenz alle Single Turboprop Aeroplanes der Gruppe 2 eingetragen oder ich kriege alle Single Turbine Engine Helikopters eingetragen oder so. Ja? Dann haben wir Gruppe 3, was prinzipiell die Kolbenmotorflugzeuge sind. Ja, und da gibt es halt auch die Option, Individual Type Rating zu haben. Das heißt, ich kenne auch Warte, die kommen aus dem polnischen Militär, die haben halt nur ein Rating für Cessna 172 und Antonov 2 zum Beispiel. Und da ist das halt, wenn man halt demonstriert hat, dass man halt auch da eine gewisse Cross-Section hat, also eine breite Erfahrung hat, dann bekommt man halt auch dieses Full Group 3 Rating, also das halt für alle Kolbenflugzeuge gilt. Und es gibt die Gruppe 4, ne, was prinzipiell Segelflugzeuge und Motorsegler sind. Ganz interessant zu wissen, die Möglichkeit mit einer B1-Lizenz ein Segelflugzeug zu warten, ist nicht mehr gegeben. Man braucht dafür zwangsweise die L-Lizenz. Also die L1
oder. Ich habe mich gerade die ganze Zeit gefragt, wofür brauche ich die B-Lizenz, wenn ich die L-Lizenz habe?
Ja, für alles, was ich über 1200 Kilo machen möchte. Das heißt,
ja, okay, gut.
Also ein ganz krasses Beispiel, also ich mag diese Grenze auch nicht, diese Massengrenze, aber ein ganz krasses Beispiel ist die DA-40. Also die DA-40D, die hat 1140 oder sowas Kilo, Max Takeoff Maß, also nageln mich nicht auf die einzelnen Kilos fest, aber ungefähr da liegen wir. Und dann haben sich ja Diamond und Thielert in die Wolle bekommen und Diamond hat ja den Austro-Engine gebaut, also den Austro-Motor und den in die DA-40 reingebaut, der jetzt schwerer ist und die Max Takeoff Maß der DA-40NG ist gerutscht auf 1200 irgendwas. Das heißt, die DA-40D ist dann ELA 1 und die kann ich mit der L2-Lizenz warten. Die DA-40NG allerdings nicht, weil sie an ELA 2 ist, obwohl da jetzt so wahnsinnig viel gravierend anderes nicht dran ist an dem Flugzeug.
Mhm, ja.
Es ist, bei der Archer gibt es halt auch so einen Unterschied, ne? Also die Archer 1 beispielsweise, nicht die Archer, die Arrow 1 beispielsweise unter 1200 Kilo, die darf gewartet werden, die Arrow 2 schon über 1200 halt nicht. Und bei der Muni gibt's auch, also M20, ich glaube, ab der F rutschen die über 1200 Kilo. Genau, und dafür braucht man halt entsprechend diese B1-Lizenzen. Man hat in der Geschichte irgendwann mal gesagt, naja gut, um das einfacher zu machen, machen wir eine B3. Das war so ein halbherziger Versuch, sowas wie eine B1 wie eine L-Lizenz hinzukriegen. Aber die B3 ist reduziert auf Kolbenflugzeuge ohne Druckkabine, hat aber ich glaube, bis auf ein halbes Jahr Praxis die gleichen Anforderungen wie die 1-2-Lizenz. Und ich habe da auf der letzten Ero mit dem Luftfahrtbundesamt drüber gesprochen und sie sagten, die Inhaber einer B1-Lizenz in Deutschland sind einstellig. Und davon ist ein Großteil Behördenmitarbeiter, die Scheine sammeln. Das heißt, das ist, das war eine Totgeburt,
diese
Lizenz.
So.
Was interessant ist, also wie gesagt, die B2L-Lizenz, die gibt es jetzt auch seit 2 Jahren oder so. Und der Flurfunk sagt, dass die ersten 147 Schulen überlegen, dafür mal einen Kurs zu machen. Und das ist halt wahnsinnig interessant, wenn sich jemand nicht mit der Mechanik an den Flugzeugen und so weiter auseinandersetzen möchte, sondern mit der Avionik. Und auch da fehlt grandios Nachwuchs in dem Bereich, in der Branche. Also eine B2-Lizenz ist schon fast eine Lizenz zum Gelddrucken.
Also, guter Tipp für alle, die irgendwie Interesse an Schaltplänen und sowas haben und das
oder
da gerne Kabel beschriften und lösen.
Oder eine zweite luftfahrtaffine Karriere starten wollen.
Genau.
Genau, also die B2-Lizenz hat im Moment noch das den Schönheitsfehler, dass sie halt auch diese Kategorien brauchen. Das heißt, wir haben durchaus oder kennen durchaus den Fall, dass ein Transponder-Test durchgeführt wird, einer 172er von einem B2-Avioniker. Und direkt daneben steht mit dem gleichen Transponder ein Hubschrauber, zum Beispiel eine R44, aber dieser B2 hat keinen Hubschrauber in der Lizenz stehen, also darf er denselben Test nicht an dem Hubschrauber durchführen, da muss ein zweiter Avioniker für angekarrt werden. Und das ist noch nicht so ganz nachvollziehbar für mich. Und das ist das, wo wir auch mit der OPA im Moment sehr stark im Fokus sind und auch mit der EASA und mit den anderen Stakeholdern besprechen, wie wir gerade die Avionika, aber auch die anderen Lizenzen so aufbauen, dass wir halt zu einem durchlässigeren System kommen. Also einer der großen Kritikpunkte ist, wenn man sich das anguckt zu dieser Kategorie C-Lizenz, wenn man jetzt nicht ein Studium gemacht hat, braucht man halt 7 Jahre. Aber in 7 Jahren machen andere auch ein zweites Staatsexamen oder ein Doktor Med oder sonst was. Und wenn man dann die Vergleiche zwischen dem Flugzeugmechaniker und dem Juristen oder dem Arzt als auf der Gehaltsliste anschaut, ist das halt für viele Leute nicht so ein wahnsinnig lukrativer Job.
Ja, absolut. Ja, es ändert sich ja auch in der Zeit dann auch noch viel, ne? Aber gut, das ist halt die Erfahrung, die man sich gesammelt hat. Aber gerade in der Avionik stelle ich mir das schwierig vor.
Also in der Avionik ändert sich ja das meiste im Moment. Wenn man sich die Flugzeuge anguckt, also die 172er von 1962 hat ja nichts an ihrem Transportwert verloren. Und wenn sie gut gepflegt ist, spricht da nichts dagegen, dass sie nicht immer noch so gut ist wie die 172er von 2022. Im Fluggefühl finde ich sie sogar noch besser als die neuen Cessnas. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Aber der Unterschied ist halt Avionik. Und wenn man sich die Angebote anguckt an Flugzeugen, also das, was wirklich Wert gibt im Moment im Flugzeug, das ist nun mal der Ausbau der Avionik.
Absolut, ja. Ja, von daher, für jeden, der da irgendwie Interesse hat, das wäre im Weg praktisch über die L-Lizenz zur B-Lizenz und dann weiter. Und vor allen Dingen kann man das alles, ja, es ist viel Zeit, die man da reinbringt, viele Wochenenden, aber man kann das rein theoretisch alles nebenbei machen. Da fällt mir ein, gibt es dafür irgendwelche Altersbegrenzungen oder kann ich da als 16-jähriger Segelflieger praktisch anfangen, meine Stunden zu sammeln?
Stunden zu sammeln, das kann man relativ früh, aber ich glaube, die Lizenz bekommt man erst ab 18. Das ist gut, die Altersbeschränkung.
Das macht Sinn.
Da müsste ich
aber bis dahin kann ich ja schon mal ein bisschen was gesammelt haben, ne?
Ja, da müsste ich gerade noch mal nachschauen, tatsächlich, ob es denn tatsächlich 18 ist. Aber bis dahin kann man also eine ganze Menge lernen, sich vorbereiten. Das ist nie weg. Und die Erfahrung, die kann man auch so sammeln.
Das macht man nicht. Also ich kenne einige aus dem Segelflugverein, die dann später irgendwie bei der Technik gelandet sind, ne? Und
genau,
dort die, schon echt was einbringen konnten.
Genau, die wollen wir in der Technik auch haben und bekommen. Und ich sag mal, jeder, der irgendwo luftfahrtaffine Jobs anstrebt, für den ist eine technische Lizenz auch natürlich immer ein Pluspunkt in der Vita. Das ist ganz klar.
Absolut. Gibt es denn noch was, was wir beachten müssen, wenn wir jetzt diese Lizenz anstreben? Also sagen wir jetzt mal, ich trete jetzt hier neu in Stade in den Verein ein, habe da aufgrund des Studiums natürlich schon meine Affinität, bin aber gerne selber am Schrauben und so weiter. Was müsste ich jetzt machen, um da reinzukommen? Natürlich im Verein erstmal nachfragen und ganz viel polieren, bis man mich dann irgendwann die richtigen Sachen machen lässt. Aber was wäre denn der Weg?
Also der erste Weg ist, die ersten Berührungspunkte damit zu machen, ist Pilot Owner Maintenance. Gerade im Verein ist das so, dass das Pilot Owner Maintenance halt auf verschiedene Schultern verteilt werden kann und die Leute dann halt auch benannt werden können. Also ich kenne einige Vereine, die sagen, sie haben einen technischen Leiter, der ist verantwortlich zum Beispiel für die Inhalte der Instandhaltungsprogramme und jedes Flugzeug hat halt einen Paten oder vielleicht auch zwei Paten, die halt sich um die Technik kümmern und halt Pilot Owner Maintenance durchführen und dann halt für die Durchführung und dieses Instandhaltungsprogramm sich auch verantwortlich zeichnen. Und da kann man natürlich anfangen, die ersten Erfahrungen zu sammeln, zum Beispiel bei den 50-Stunden-Kontrollen, bei den Flugzeugen, die man halt im Verein machen kann oder auch bei unterstützten 100-Stunden-Kontrollen oder so, die man halt zusammen mit dem jeweiligen Prüfer dann durchführt und dann halt auch einzeln durchführt. Und natürlich dann halt auch bei kleineren Störungsbehebungen, ne? Also Reifenwechsel, Zündung funktioniert nicht mehr so richtig oder ich habe einen Höhen- und Drehzahlenabfall, dann kann man die Kerzen mal reinigen, das ist Pilot Owner Maintenance oder Transponder ist kaputt, dann schieben wir halt einen neuen rein und programmieren den wieder auf das Kennzeichen, das ist Pilot Owner Maintenance. Also alle diese kleinen Sachen, die prinzipiell den Wert des Flugzeuges auch erhalten, nicht nur den Nutzwert und die Sicherheit, sondern halt auch tatsächlich den Wert des Flugzeuges hochhalten. Ja, also und dafür sorgen, dass man halt an den guten Tagen wirklich ein zuverlässiges Flugzeug hat, das halt nicht, wenn man halt gerade im Vereinsausflug auf den Inseln ist, dort halt zusammenbricht und sich nicht mehr starten lässt oder so. Und das ist natürlich ein sehr guter Punkt, wo man halt Erfahrung sammeln kann, die man sich teilweise dann halt auch selber abzeichnet. Und wo man halt auch schon sehr viel breite Erfahrung sammeln kann, wenn man so ein bisschen drauf Augenmerk legt. Und man kann sich gerne auch an uns wenden, wenn man beispielsweise sagt, so ich habe jetzt hier partout keine Flugzeuge mit Einziehfahrwerk. Wir haben mittlerweile mit der Aufwind ein relativ großes Netz an in ganz Deutschland, an Werften, mit denen wir zusammenarbeiten, an Prüfern, mit denen wir zusammenarbeiten. Da findet sich immer für die Interessenten eine Möglichkeit, irgendwo mal mitzukommen, mal zu sagen, so, oh, ich hab jetzt irgendwie nächste Woche eine Aero, können wir gemeinsam machen, hast du mal Zeit oder so. Oder, das kriegen wir eigentlich immer gemanagt bei den Leuten, wenn halt so einzelne Punkte fehlen in der Erfahrung. Und wenn man da einen Startpunkt machen möchte, wir haben ja auch mit der Aufwind unsere Praxisseminare, also nicht nur die Theorie, wo wir halt ausbilden, halt auch in Richtung dieser Lizenzen, sondern auch die Praxisseminare oder Workshops, wo man halt wirklich mal anfangen kann zu sagen, auch hier, lieber Vorstand, ich habe den Workshop mitgemacht, ich weiß jetzt, wie man Kompressionstest macht, ich weiß jetzt, wie man Schrauben sichert, wie man beispielsweise erkennt, wann eine Beschädigung sich nochmal von Prüfer angucken sollte, zum Beispiel. Mhm.
Genau, auf dem Praxisworkshop habe ich bereits in einer unserer Hast du schon gehört Folgen hingewiesen. Der nächste wird ja am 18.11. stattfinden, am 18., 19., 20. Diese Folge wird definitiv noch davor rauskommen, von daher können wir das jetzt gerne nochmal ankündigen. Meldet euch auf der, ich glaube, das war die info@aufwind.aero.
Richtig, info@aufwind.aero.
Genau, meldet euch bei Malte, es hört sich sehr, sehr interessant an. Wir werden höchstwahrscheinlich auch dabei sein und das Ganze ein bisschen begleiten. Ich muss irgendwie mit zwei Augen, das eine durch die Kamera und das andere dann tatsächlich am Motor dabei sein, aber es hört sich wirklich spannend an und bin gespannt drauf.
Genau. Wir können das auch, wir sind da auch gerne reisendes Unternehmen. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Verein sagt, wir haben jetzt irgendwo interessierte Leute, dann kommen wir gerne auch dahin. Weil auch nach Rheine, was halt zumindest ein bisschen zentraler ist als Flensburg, ist halt für manche Leute dann doch ein Stück. Das heißt, wir suchen da auch fürs nächste Jahr definitiv auch Partner, mit denen wir das dann halt zusammen machen können, entweder im Verein oder mit Haltergemeinschaften oder so.
Ja, klasse. Gut, Malte, wir haben fast eine Stunde durch. Wir haben einiges gelernt heute, glaube ich. Einiges an Theorie, an neuen Fachbegriffen und so weiter, zumindest für die reinen Piloten unter uns, die sich noch nie mit der Technik auseinandergesetzt haben, außer die Pflichtstunden, die man halt machen muss im Verein. Ich denke, es ist ein interessantes Thema. Es ist vor allen Dingen ein Thema, wenn es viele Leute im Verein machen, ist es ein Thema, wo man gut Geld sparen kann. In dem Sinne, dass man keine teuren Werften beauftragen muss und so die Flugstunden relativ bezahlbar bleiben. Es ist auf alle Fälle, gut, wir sind beide Luftfahrtingenieure, ein sehr spannendes Thema meiner Meinung nach. Und etwas, was ich wirklich jedem ans Herz legen möchte.
Ja, wobei das natürlich auch, selbst wenn man die L-Lizenz hat, nicht die Werften rauskickt, weil es gibt halt immer noch Sachen, wo man sagt, so, hier brauche ich Spezialwerkzeug oder also eines dieser ganz großen Punkte in Human Resources ist halt Fehlervermeidung auch in der Wartung. Und da ist ein Vier-Augen-Prinzip eigentlich extrem wichtig. Und wenn man das Ganze zusammen mit seiner Werft macht, ist das definitiv nicht verkehrt.
Also absolut,
es gibt auch die Möglichkeit, beispielsweise die Vereinswerkstatt tatsächlich auch als Außenstelle zu qualifizieren. Also wer da Interesse dran hat, kann uns gerne ansprechen. Entweder wenn man eine eigene Organisation auch aufbauen möchte, sodass man halt ein bisschen mehr Handhabe hat. Also wir schreiben auch Handbücher für Wartungsorganisationen, wenn jemand möchte. Oder halt eine Unterstützung braucht, dass man halt eine externe Werft aufbaut, dann kann man uns gerne auch damit ansprechen. Da helfen wir gerne weiter.
Genau. Ich denke, die Aufwind ist da genau der richtige Ansprechpartner, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht im Thema Maintenance.
Dafür gut, sind wir angetrieben.
Malte. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, es kommen wieder interessante Nachfragen, auch fürs nächste Thema eventuell. Ich habe schon so ein Thema, wo wir vielleicht das nächste Mal drüber reden könnten, und das ist gerade das Thema Werft. Wie arbeite ich am besten zusammen mit der Werft? Also was mache ich als Pilot Owner, damit das möglichst reibungslos ist, damit es wenig Störungen gibt und damit das Flugzeug möglichst schnell und ohne Komplikationen wieder rauskommt?
Das
könnte ein interessantes Thema sein.
Ich glaube, wenn unsere Zuhörer noch andere Fragen haben, dann sind wir auch gerne offen für neue Fragestellungen, oder wir können auch mal eine FAQ machen oder eine Questions Corner oder so.
Genau, schreibt uns die Fragen an die info@privatpilotenlounge.fm oder schreibt sie auf Facebook, auf Instagram. Wir sind eigentlich überall. Malte findet man auch auf diesen ganzen Kanälen. Malte, wir sind nochmal deine Kontaktdaten.
Also man findet uns an Facebook natürlich auch mit unserer Seite über Aufwind, ansonsten info@aufwind.aero oder malte@aufwind.aero oder auf einer der vielzähligen AOPA-Seminare, die wir halten. Da kann man mich auch immer ansprechen.
Genau. So, ich glaube, das war eine sehr interessante Folge. Ich hoffe es zumindest für euch. Scheut euch nicht. Schickt uns Fragen, schickt uns Anmerkungen und wir versuchen dann das nächste Mal darauf einzugehen. Und damit verbleibt mir nur noch zu sagen, Malte, vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank und always happy landings. Bye.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Fritz, Johann und Christian. Und wenn's euch gefallen hat, dann lasst den Jungs doch eine Bewertung auf Apple Podcast da. Die würden sich sicher freuen. Bis zum nächsten Mal.